die sich offensichtlich überhaupt nicht leiden konnten. Das haben sie uns die ganze Zeit ziemlich deutlich gezeigt. Und so skurril diese ganze Situation war, also mit dieser Hitze und mit den sich streitenden, leidenden Personen da vorne, das Skurrilste waren doch einige der werdenden Eltern, die da mit in diesem Kreis saßen und auch vor sich hingeschwitzt haben. Und eine Sache ist mir ganz besonders noch im Gedächtnis geblieben. Da gab es einen Mann, dessen größte Sorge war es, dass sein Kind vertauscht werden könnte. Also, dass er dann letztlich mit dem falschen Kind das Krankenhaus verlassen könnte. Und er fragte immer, wann dann der Moment wäre, dass sein Kind endlich dieses Armband kriegen würde, wo der Familienname draufsteht. Also, wann wird das Kind gekennzeichnet? Ob das gleich nach der Geburt passiert? Und der Arzt versucht immer, diesen etwas aufbrausenden Herrn zu beruhigen und zu besänftigen und zu sagen, dass ein Kind, dass das vertauscht wird, das heutzutage, ist das wirklich eigentlich unmöglich der Fall. Das kann nicht mehr passieren. Es gibt ja auch nicht mehr, so wie es früher war, das Kinderzimmer, wo alle Kinder zusammen waren, sondern die Kinder sind ja jeweils bei der Mutter. Also von Anfang an sind die Kinder bei der Mutter und bleiben da auch bei der Mutter, weil das ja auch ganz wichtig ist für die Bindung. Und in diesem Moment meldete sich ganz erschrocken eine Frau zu Wort und fragte etwas hysterisch, wie jetzt? Das Kind ist die ganze Zeit bei mir und wenn ich mal meine Ruhe haben will? Ja, es hat Konsequenzen, wenn da so ein kleines Wesen in dein Leben kommt. Da ändert sich vieles und da bleibt nicht alles so, wie es war. Und mit der Ruhe ist es auf jeden Fall vorbei. Das hat diese Frau dann wohl spätestens zu diesem Zeitpunkt erkannt, wenn auch mit Schrecken. Ja, es hat Konsequenzen, wenn jemand neu in mein Leben kommt. Vor allem, wenn ich mit jemandem zusammenwohne. Dann hat das Konsequenzen. Ich kann nicht mehr alles so machen, wie es vorher war, als wäre ich alleine. Ja, ich habe es im Studentenwohnheim erlebt, ich habe es in der WG erlebt, ich erlebe es in der Familie. Ja, da muss man Rücksicht nehmen, man muss auf Mitbewohner eingehen, sich zum Teil auch durchsetzen oder mal zurückstecken. Und dieses Zusammenleben verändert einen auch. Und in der Familie ist das auch so mit jedem Kind, das dazukommt, das verändert einfach nochmal alles. Nicht nur für einen persönlich, sondern auch für die Gemeinschaft, also für die Familie. Jetzt zur Zeit höre ich es von einigen Familien, die ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. Auch das verändert alles. Ja, das verändert was in der Familie, das verändert was in der Gemeinschaft, bei dem Umgang miteinander, bei dem Tagesablauf. Auch das verändert alles. Es hat Konsequenzen, jemand in mein Leben, in mein Haus zu lassen. Es kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Es verändert sich etwas. Heute ist Pfingsten und da geht es auch darum, dass jemand in unser Leben kommen möchte. Und dass jemand nicht nur in unser Leben kommen möchte, sondern es auch ganz ordentlich und gründlich auf den Kopf stellen will. Da kann auch nicht alles so bleiben, wie es ist. Und das begann vor 2000 Jahren bei den Jüngern Jesu. Wir haben es gerade in der Lesung von Linda gehört. Die Jünger, die waren jetzt schon 10 Tage lang ohne Jesus. Der war nämlich in den Himmel aufgefahren. Und die Jünger waren zurückgeblieben. Sie trafen sich jeden Tag und beteten. Aber sie wussten nicht, wie es weitergeht. Und sie waren ziemlich unsicher. Und so blieben sie unter sich, blieben zusammen und warteten einfach ab. Und dann, ganz plötzlich, kommt der Pfingsttag. Und der Heilige Geist kommt auf die Jünger herab und verändert sie total. Plötzlich können sie sprechen. Sie können von Jesus erzählen. Und das auch noch in den unterschiedlichsten Sprachen. Sie können also die Botschaft Jesu in den unterschiedlichsten Sprachen vermitteln und so viele Menschen hören jetzt von dieser Botschaft. Das heißt, der Heilige Geist zieht bei den Jüngern an und verändert alles. Ihre Sichtweise, ihre Motivation, aber auch ihr Handeln und ihre Zukunft. Und bei Petrus sieht man das als allererstes. Petrus steht auf und fängt an zu predigen vor Tausenden von Menschen. Und das ist schon besonders. Das ist nämlich der Petrus, der noch wenige Wochen vorher Jesus verleugnet hat. Der Sorge hatte, zu Jesus zu stehen vor den Römern und vor den Juden, weil er selber Angst hatte, gefangen genommen zu werden, genauso wie Jesus. Und nun trat er vor eine riesige Menge und predigte. Er erzählte von Jesus. Er erzählte, wer Jesus wirklich war, nämlich der Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Es war der Heilige Geist, der auf Petrus gekommen ist und der ihm die Kraft und den Mut und auch die richtigen Worte gegeben hat für diese besondere Predigt, die er da hält. Und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Die Menschen, die noch gut 7 Wochen vorher gerufen haben, kreuzige ihn. Diese Leute waren jetzt total betroffen. Die Worte von Petrus gingen ihnen zu Herzen. Und sie sprachen zu ihnen und zu den anderen Jüngern, was sollen wir tun? So wirkt der Heilige Geist. Er öffnet den Menschen die Augen. Hier haben die Leute gemerkt, dass sie an etwas Falsches geglaubt haben, dass sie sich geirrt haben, dass ihr Leben in die falsche Richtung gegangen ist. Und der Geist zeigt auch, welches der richtige Weg ist und wie wir gerettet werden. Denn Petrus sagt damals den betroffenen Zuhörern, kehrt um und lasst euch auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann werdet ihr den Heiligen Geist bekommen. Er wird euch die Augen öffnen. Glaubt an Jesus Christus, den Sohn Gottes, und vertraut ihm euer Leben an. Und an diesem Tag, an diesem besonderen ersten Pfingstfest, ließen sich 3000 Menschen taufen. 3000 Menschen. Also Petrus hat diese Menschen mit seinen Worten mitten ins Herz getroffen. Der Heilige Geist hat ihnen die Augen und auch die Herzen geöffnet. Und die Menschen haben sich zu Jesus bekannt und haben sich taufen lassen. Und an diesem Tag entstand nun die erste christliche Gemeinde. Daher wird auch das Pfingstfest als Geburtstag der christlichen Kirche bezeichnet. Also, es hat Konsequenzen, wenn da jemand in mein Leben einzieht. Es hat Konsequenzen, wenn du jemanden in dein Leben lässt. Ganz persönlich verändert sich viel, aber auch in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft, in die Gott dich stellt, verändert sich viel. Und das haben die Christen in dieser ersten Gemeinde auch erleben können. Und wie? Das erzählt uns Olli.
Es ändert sich, was hat Jule gerade gesagt, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt und wenn der Heilige Geist in Gemeinde hineinkommt. Und was sich ändert, das erzählt uns Lukas in der Apostelgeschichte dann auch. Er findet das offensichtlich so unfassbar schön und so atemberaubend, dass er sich jetzt Zeit nimmt, einen ganzen Abschnitt von Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, ganz detailliert davon zu berichten. Und ich werde euch das jetzt mal vorlesen, diesen Abschnitt, wie die erste Gemeinde gewesen ist, was die geprägt hat, die erste lokale Gemeinde in Jerusalem. Und damit ihr ein bisschen mehr ein Gespür dafür kriegt, wie atemberaubend und wunderschön das war, bitte ich euch mal, es so zu hören, als wenn das jemand über euch berichten würde. Ja? Dann kriegt ihr so ein bisschen Gefühl dafür, wie unfassbar das ist. Versucht mal, den Text, den ich lese, so zu hören, als wenn das jemand über unsere Gemeinde hier in Meinersen berichtet. Lukas schreibt: Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Stellt euch vor, dass sowas über uns erzählt wird. Dass das die Erfahrung ist, die Menschen machen, wenn sie hier von Meinersen hören oder nach Meinersen kommen oder sogar hier leben. Wahnsinn, oder? Lukas beginnt damit, dass er in seinem Bericht 4 prägende Merkmale beschreibt, die eine Auswirkung hat, die Gott benutzt mit seinem Geist, um eine Auswirkung zu haben auf die Gemeinde und das Zusammenleben. Und er benennt folgende vier Faktoren. Er sagt, das erste, das ist die Lehre der Apostel. Das ist nicht, dass die Apostel so unglaublich weise waren und so gebildet waren, sondern die Lehre der Apostel ist im Prinzip nichts anderes, als die Apostel von dem erzählt haben, was sie mit Jesus erlebt haben. Ihre Erfahrung mit Jesus, die Lehren, die Jesus ihnen beigebracht hat, die haben sie einfach weitergegeben. Das ist die Lehre der Apostel. Und dann kommt ein zweiter Faktor, der Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Dieser Punkt ist für Lukas scheinbar so atemberaubend und so wundervoll, dass er sich kurz danach, wir kommen da gleich nochmal hin, einen ganzen Abschnitt dafür Zeit nimmt und dann nochmal detailliert drauf zu gucken, was diesen Zusammenhalt ausmacht. Aber er sagt, boah, dieser Zusammenhalt, diese Liebe, die ist nicht von dieser Welt. Und wahrlich, das ist sie nicht. Das dritte ist das Mahl des Herrn. Wir denken da immer ans Abendmahl, was wir hin und wieder feiern. Aber ihr Lieben, wenn die ersten Gemeinden Abendmahl gefeiert haben, das war was anderes. Da haben sie gemeinsam, das habt ihr gerade gehört, Abend gegessen. Sie haben miteinander zu Abendbrot gegessen, täglich in den Häusern. Haben sie zusammengesessen, Abendbrot gegessen. Und irgendwann hat einer gesagt, ey, erinnert ihr euch noch daran, als Jesus das letzte Mal mit uns zu Abend gegessen hat? Wie er alles neu geprägt hat, wie er das Brot genommen hat und gesagt hat, das ist mein Leib, mein Leben, das ich für euch gebe. Und wie er seinen Kelch genommen hat und gesagt hat, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und wie sie sich gemeinsam erinnert haben daran, dass Vergebung bei Jesus zu finden ist und dass wir alle aus der Gnade Jesu leben, jeden Tag. Sie haben sich täglich daran erinnert, was Jesus getan hat für sie. Und aus dieser Erinnerung haben sie gelebt. Und das vierte, was er beschreibt, ist das Gebet. Und das Besondere ist, wenn du die Apostelgeschichte liest, mach das mal, dann wirst du feststellen, dass die Gemeinden nicht nur Gebetsgemeinschaften gemacht haben, sondern das Entscheidende war, dass sie Gebetsgemeinschaften waren. Das ist ein Unterschied. Die erste Gemeinde war eine Gemeinschaft des Gebets. Sie haben nicht nur miteinander gebetet und füreinander, sondern das gemeinsame Gebet war ein prägendes Merkmal ihres Lebens. Jetzt kann man fragen, ist das eigentlich so neu? Letzten Endes haben die Jünger 3 Jahre lang mit Jesus ja nichts anderes gemacht. Sie haben genauso mit Jesus gelebt. Aber das Neue an dieser Stelle ist, dass es plötzlich überall möglich ist. Sogar hier in Meinersen, 2000 Jahre später. Weil Jesus durch seinen Geist hier ist. Guckt euch mal um. Macht es mal. Keine rhetorische Aufforderung. Umgucken bedeutet Kopf bewegen. Guckt euch mal um. Jesus ist lebendig in dieser Gemeinschaft. Das ist das, was sie an Pfingsten feiern. Dass überall auf dieser Welt, wo Menschen um Jesus zusammenkommt, er wirklich gegenwärtig ist. Und durch seine Gegenwart eine prägende Auswirkung und eine Veränderung in unser Leben bringt. Und diese Veränderung, die ist unglaublich. Das ist das, was Lukas dann beschreibt in den nächsten Versen. Als erstes beschreibt er die Auswirkung auf das Umfeld. Auch das, hört das mal auf Meinersen. In Vers 43 heißt es, jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Was heißt das? Er redet hier nicht von der Gemeinde, sondern er redet von Menschen in Jerusalem, die nicht an Jesus geglaubt haben. Die gemerkt haben, die Art und Weise, wie diese Christen zusammenkommen, die ist nicht normal. Die Liebe, mit der sie zusammenhalten, die ist nicht von dieser Welt. Wir haben keine andere Möglichkeit, um das zu erklären, als zu sagen, Gott bewirkt etwas im Leben dieser Menschen und durch sie. Das ist das, was hier offensichtlich passiert. Dass diese Liebe irgendwie was mit Gott zu tun hat. Das erkennen Menschen, die an Jesus nicht glauben. Stellt euch vor, es würde hier passieren. Du gehst durchs Dorf in Meinersen und hörst, Wahnsinn, ich glaube nicht an Gott, aber was diese Menschen hier in Meinersen, diese Christen leben, das kann ich nicht anders erklären, als dass das übernatürlich ist. dass Gott offensichtlich doch existiert. Diese Gesichter, die sind eine Demonstration von Gottes Gegenwart. Und ihr Lieben, ihr müsst es euch nicht vorstellen. Tatsache ist, hin und wieder passiert es. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Mann gesprochen hier in Meinersen, der seit einiger Zeit schon in Meinersen lebt und der mit Gemeinde nichts zu tun hat und der auch mit Jesus nichts zu tun hat, der sagt, ich glaube gar nicht. Das ist seine Aussage, es ist nichts, was ich über ihn sage, es ist was er selber sagt. Er glaubt nicht an Gott. Und irgendwann tauchte er immer wieder mal so im Gemeindeumfeld auf. Und dann habe ich gefragt, sag mal, mir ist aufgefallen, du tauchst hin und wieder mal hier so auf dem Grundstück auf, irgendwie suchst du die Nähe von Gemeinde. Ja, sagt, das stimmt schon. Hey, warum eigentlich? Na, sagt er, weißt du, Olli, ich lebe jetzt schon einige Jahre in Meinersen. Aber das Spannende ist, seit ich hierher gezogen bin, mir ist irgendwann aufgefallen, ich habe ein Gespür dafür, welche Menschen zur Gemeinde gehören und welche nicht. Das musst du mir erklären. Ja, sagt er, ich kann dir das gar nicht so ganz genau festmachen. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass die Menschen, die ich kennenlerne, mit denen ich ins Gespräch komme, ob das Erwachsene sind, Jugendliche oder Kinder, dass ich merke, die sind irgendwie anders. Die gehen anders miteinander um. Die reden anders. Die sind irgendwie liebevoller. Ich kann das gar nicht so ganz genau sagen. Aber wenn ich mit ihnen ins Gespräch gekommen bin, dann gab es immer wieder welche, bei denen ich gemerkt habe, die erzählen jetzt auf einmal von der Gemeinde und so war es dann auch. Oder ich bin hier an der Gemeinde vorbeigekommen und ich habe sie hier gesehen und mein Verdacht hat sich erhärtet. Es passiert nicht täglich. Leider. Aber es passiert. Halleluja. Und warum passiert es? Auch das erklärt uns Lukas dann. Er sagt, alle, die an Jesus glauben, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Ihr Lieben, stellt euch das vor. Diese Einheit, dieser Zusammenhalt, wenn wir den so erleben könnten. Stell dir das vor, du bist in Not. Du hast finanzielle Not oder irgendwelche Sorgen mit deinen Kindern oder in deinem eigenen Leben. Und irgendjemand aus der Gemeinde hört davon und sagt, weißt du was? Du hast so hohe Schulden. Ich lebe in so einem großen Haus. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich miete mir eine kleine Wohnung, verkaufe das Haus und du kriegst das Geld. Wie wird's dir gehen? Was würdest du denken? Für wen würdest du das tun? Vielleicht lehnst du dich jetzt gerade zurück und denkst, haha, ich habe ja gar kein Haus. Aber was ist mit deinem Auto? Oder mit anderen Dingen, mit deinem Bankkonto? Und jetzt denk nicht an dein Bankkonto und denk wieder, ach, der Olli wieder, jetzt will er wieder, dass ich alles verkaufe und an irgendjemanden spende. Denk es umgekehrt. Was ist, wenn du in der Not wärst? Und diese Gemeinschaft würde einfach sagen, pass auf, sag mir, wie viel du brauchst, wir legen es zusammen und bitteschön, da hast du es. Was für einen Unterschied würde diese Gemeinde in deinem Leben machen? Kein Wunder, dass Lukas schreibt, dass diese Familie, für wen würden wir das tun? Er sagt, die Treffen dieser Gemeinschaft, die sind von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. In Apostelgeschichte 4, Vers 32 sagt er, diese Gemeinde, sie sind ein Herz und eine Seele. Kennt ihr diese Formulierung? Wir kennen sie eigentlich nur noch so von frisch Verliebten, dass man sagt, ach wie süß, ein Herz und eine Seele. Das ist eine Formulierung, die kommt aus der Bibel. Sie wird das erste Mal über Gemeinde ausgesprochen. Für wen würden wir so leben? Für wen würdest du Besitz verkaufen und das Geld geben, wenn er in Not ist? Für irgendjemanden im Dorf, den du nicht kennst? Für Nachbarn? Freunde? Na, vielleicht ja, vielleicht auch eher nein. Am ehesten vielleicht für Familie. Und genau das ist der Punkt. Dass Lukas sagt, die leben wie Familie zusammen. Und auch das haben wir schon erlebt. Vor etlichen Jahren, schon über 10 Jahre her, da hat eine Frau aus Meinersen, die verstorben ist, gesagt, Ich möchte, dass diese Gemeinde weiterlebt und Gottes Reich weiterbaut. Und deswegen spende ich einen Teil meines Erbes an diese Gemeinde. Wow, das war ein ziemlich hoher Betrag. Bis heute fragen wir uns, was machen wir mit diesem hohen Betrag? So. Aber es ist nicht nur das. Vor einigen Jahren, da gab es einen Mann aus unserer Gemeinde, der einen Autounfall hatte. Vielleicht erinnert ihr euch. Und seine Familie hatte nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich mal eben ein neues Auto zu kaufen. Erinnert ihr euch noch, was wir getan haben? Wir haben zusammengelegt und haben gesagt, er braucht ein neues Auto, dann lass uns zusammenlegen. Und kurz danach konnte er sich ein neues Auto kaufen. Kurze Zeit später kam eine Frau in die Gemeinde, alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die nicht wusste, wo ihr Kopf steht. So, wie sie das alles, die Reisen im Landkreis mit Bus irgendwie hinkriegen sollte. Erinnert ihr euch noch, was wir gemacht haben? Wir haben zusammengelegt. Und die Frau konnte sich ein Auto kaufen, was ihr wahnsinnig eine Hilfe war. Vor einigen Monaten, da gab es eine Frau, die war verschuldet. Und sie wusste nicht, wie sie aus diesen Schulden rauskommen sollte. Und wir haben zusammengelegt und haben die Schulden getilgt. Und diese Frau konnte wieder beginnen, neu ins Leben zu starten. Ihr Lieben, wir reden da nicht jedes Mal laut drüber. Ja? Das ist nicht so, dass wir sagen, tu Gutes und rede darüber. So, das ist nicht unsere Art, das ist auch nicht die Art Gottes. Aber es passiert. Kein Wunder, dass Lukas dann sein Fazit zieht, dass er sagt, alles, was diese Gemeinschaft prägte, waren drei Dinge. Sie priesen Gott durch ihr ganzes Leben, gaben sie Gott Ehre. Mit allem, was sie taten, machten sie Gottes Liebe spürbar. Das Ansehen im Volk wurde immer größer für sie. Und kein Wunder, Gott benutzte diese Situation, um täglich neue Menschen hinzuzufügen und zu retten. Das ist die Art, wie Gott Gemeinde nutzen will. Unser Leben nutzen will, um das Leben von Menschen hier und heute zu retten und zu verändern. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr euch dafür, für diese Gemeinde so begeistern könnt wie ich. Ich kann da noch Stunden drüber reden. Auf der anderen Seite gibt es viele Theologen, die sagen auch heute noch, diese Gemeinde, das ist so ein unerreichbares Ideal, daran sollte man sich gar kein Vorbild nehmen. Das schaffen wir sowieso nicht. Die hat es vielleicht so auch nie gegeben. Gibt Pastoren, die das denken. Ich glaube, das hat Gründe, der Grund ist nicht, dass nicht das stimmt, was in der Bibel steht, sondern dass häufig das nicht stimmt, was wir erleben. Viele Menschen heute sind verletzt und enttäuscht von Gemeinde, ziehen sich zurück aus Kirche, verlassen Gemeinde aus Verletztheiten und Enttäuschungen heraus, sie wenden sich ab oder suchen sich eine andere Gemeinde, eine, die besser vielleicht zu ihnen passt. Aber sie machen immer wieder folgende schwere Erfahrung. Sie finden nicht die perfekte Gemeinde, die zu ihnen passt. Denn irgendwas passt doch immer nicht. Dann ist mal die Musik, mal ist sie zu modern, mal ist sie zu klassisch. Ich habe vor kurzem innerhalb von wenigen Wochen zwei Gespräche gehabt. Ein Mann, der mir sagte, Olli, mir ist das viel zu wenig Orgelmusik und klassische Musik in den Gottesdiensten. Kurz danach spreche ich mit einem Mann, der sagt, Olli, ich würde so gerne in eure Gemeinde kommen. Sie ist so cool, aber es ist mir viel zu klassisch, es ist zu wenig moderne Musik. Ja, danke schön dann auch. So, irgendwas passt immer nicht. Dann ist es mal zu viel Liturgie oder mal zu wenig. Dann sind es die Angebote oder die Gottesdienstzeiten. Irgendwas passt immer nicht. Und wenn alles passt und du die perfekte Gemeinde gefunden hast, geh mal 3 Wochen hin. Dann ist sie plötzlich nicht mehr perfekt. Warum? Weil wir da sind. Weil wir nicht perfekt sind und weil wir uns immer mitbringen. Und weil irgendwas dann immer nicht passt. Und manche Menschen, die haben es aufgegeben, weil sie einfach zu viel Verletzendes erlebt haben. Und vielleicht bist du heute auch hier und sagst, ich gebe der Gemeinde noch mal einmal eine Chance. Mal gucken, ob es passt. Vielleicht auch nicht. Aber wenn du hier bist, auch nach allen Verletzungen und Enttäuschungen, dann weiß ich eins über dich. Du bist hier aus einer Sehnsucht. Du bist hier, weil du eine Sehnsucht teilst, die wir auch teilen. Was wäre, wenn es wahr ist? Wenn wir wirklich so leben könnten? Wenn es möglich ist, dass Gemeinde so lebt, das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Aber genau das ist der Punkt. Genau so soll Gemeinde sein. Zu schön, um wahr zu sein und trotzdem wahr. Das ist der Gedanke, so hat Jesus sich das gedacht. Gemeinde ist der Vorposten des Himmels. Es gibt einen Text ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 21 und 22, die letzten zwei Kapitel. Das ist, da hat Johannes eine Vision. Und diese Vision, da sieht er vom Himmel herab eine Stadt, das neue Jerusalem, herabkommen, wunderschön geschmückt aus Diamanten und Edelsteinen und Gold und strahlend und leuchtend. So. Und in einer Schönheit, die atemberaubend gewesen sein muss. Und er beschreibt das hier in der Offenbarung. Und viele, die das lesen, gehen davon aus und sagen, das ist der Himmel. Johannes beschreibt den Himmel, der mal kommt. Und ich glaube, das stimmt zum Teil. Er beschreibt, glaube ich, noch etwas Tieferes. Und da dürfen wir nicht drüber hinweglesen. Denn ein paar Verse bevor er diese Vision hat und das sieht, da kommt ein Engel zu ihm und der sagt ihm etwas. Er sagt ihm, was er gleich sehen wird. Er sagt ihm, Johannes, komm mal her, ich will dir was zeigen. Oder in den Worten des Engels. Komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die das Lamm sich erwählt hat. Und daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Und Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete und funkelte wie ein Diamant. Was sieht Johannes hier? Er sieht eine Stadt. Aber was hat der Engel gesagt, wofür das ein Bild ist? Für die Braut des Lammes. Habt ihr gemerkt? Ja, ne? Manche nicken. So. Das Lamm ist in der Bibel immer Jesus. Und die Braut ist immer die Gemeinde. Was dieser Text uns beschreibt, was Johannes sieht, ist der Vorposten des Himmels. Die Gemeinde ist der Vorposten des Himmels. In der Gemeinde, sagt die Bibel, berührt der Himmel, die himmlische Herrlichkeit, die einmal kommt, die Erde. Und es wird jetzt schon spürbar und erlebbar, was einmal kommt. Gott ist gegenwärtig in dieser Gemeinschaft. Die Herrlichkeit Gottes wird spürbar. Das ist das, was Gemeinde ist. Und ihr Lieben, ich habe so eine unfassbare Sehnsucht. Das ist der Grund, warum ich Pastor bin. Das ist der Grund, warum ich hier bei euch bin, warum ich hier lebe mit euch. Weil ich eine Sehnsucht danach habe, dass das spürbar und erlebbar wird in unserer Gemeinschaft. Wie können wir es erleben? Das eine ist, Gott ist es, der es schenkt. Wir können es nicht machen. Aber es gibt ein paar Dinge, drei will ich nennen, die wir, glaube ich, tun können, um empfangbereit dafür zu sein, was Gott schenken will. Das erste ist, ich möchte dir sagen, suche nicht die perfekte Gemeinde. Oder geh davon aus, dass andere sie für dich leben. Lebe sie selbst. Suche sie nicht, sondern lebe sie, hier und heute. Du und ich, von uns ist es doch abhängig, dass wir beginnen, uns von Gottes Geist leiten zu lassen und von dieser Sehnsucht ergreifen zu lassen und das miteinander zu leben. Suche nicht nach der perfekten Gemeinde, sondern lebe sie. Das zweite ist, mach dir bewusst, du bist heute nicht hier, weil du das entschieden hast. Es war nicht deine Entscheidung, das denken wir zwar. Vielleicht bist du heute Morgen aufgestanden und hast gedacht, auch heute ist Gemeindefest, da gibt es bestimmt was zu grillen, ich komme. Das war nicht der Grund, warum du hier bist. Vor und nach der Beschreibung der Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 41 und Vers 47 lesen wir zweimal, und wir lesen es in der Apostelgeschichte immer wieder, dass Lukas uns erinnert, Gott ist es, der die Gemeinde zusammengestellt hat. Du bist hier, weil Gott das so entschieden hat. Wir sind heute Familie. Lasst es uns leben. Gott hat einen Plan mit euch. Und wie wird es spürbar? Indem wir uns von dem prägen lassen, was damals die Gemeinde getan hat. Dass wir Jesus kennenlernen, immer besser, durch sein Wort, die Lehre der Apostel, dass wir uns durch sein Wort prägen lassen. Dass wir zusammenhalten in einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Einer Liebe, die man nicht anders erklären kann, als durch die Liebe Gottes, indem wir uns immer wieder vergeben, einander beistehen und einander lieben. Indem wir uns erinnern, das ist das Dritte, an das, was Jesus getan hat, wenn wir miteinander den Alltag teilen, zu Abendessen, Abendmahl feiern, daran erinnern, was Jesus getan hat. Und indem wir mit und füreinander beten und unsere Sorgen und unser Leben immer wieder vor Gottes Thron bringen. Stellt euch vor, wir würden so leben. Was für einen Unterschied würde es für dein Leben machen? Ihr Lieben, ich habe eine Sehnsucht danach, dass wir das erleben. Und das andere ist, ich weiß, dass es nichts Schöneres gibt, als die Momente, wo das passiert. Ganz plötzlich, unverhofft. Und wir das erleben. Diese Momente sind die Momente, wo wir sagen, es ist wie der Himmel auf Erden. Ganz genau. Dazu hat Gott uns berufen. Dazu hat Gott dich heute hierher gebracht. Und das Schöne ist, ich weiß, dass es möglich ist. Weil ich es mit euch schon so oft erlebt habe. Und deswegen will ich mich nicht mit weniger zufrieden geben, als mit dem, was Gott uns verspricht. Weil Jesus in unserer Gemeinschaft lebt. Manchmal ist es zum Schreien. So schön ist es. Ihr Lieben, dieses Leben macht einen Unterschied in der Welt und für euch. Und ich möchte euch ermutigen, heute an diesem Tag damit zu beginnen, dass wir so miteinander leben und Gottes Liebe spürbar machen. Amen.